Wir alle wünschen uns Sicherheit. Wir alle wünschen uns Schutz. Unsicherheit, sie zermürbt. Unsicherheit führt zu Hoffnungslosigkeit. In vielen Jahrhunderten der Geschichte haben die Menschen als Inbegriff der Sicherheit den Begriff einer Burg genutzt. Eine Burg wurde gebaut, um in Sicherheit zu sein. Eine Burg wurde gebaut, um dort in Sicherheit innerhalb dieser Burgmauern, umringt von diesem großen und tiefen Burggraben, sicher zu sein. Und mitten in dieser Burg sollte möglichst alles vorhanden sein, um viele Wochen zu leben, ohne nach draußen zu müssen. Wenn wir uns heute wirksam schützen wollen, dann suchen auch wir ein Sicherheitssystem, das nicht versagt. Ein Hersteller, der in seiner Qualitätsprüfung wirklich sorgfältig ist, damit nicht mein Exemplar ein Montagsexemplar ist. Wir suchen uns Personen, die uns schützen, die wirklich im entscheidenden Moment da sind, die aufmerksam sind, die sehen und die fähig sind. Jemanden, der nicht versagt, wenn man ihn braucht. Aber jede Burg auf Erden, jedes noch so sichere Antivirenprogramm, selbst wenn du dir einen Computerhersteller gekauft hast, der keine Viren hat, egal welche Maske, was immer du in diese Überlegung hineinführst, was dir absolute Sicherheit geben könnte, du wirst feststellen, sie werden allesamt versagen. In dem einen oder anderen Moment. Noch nicht mal ein Mensch würde in jedem Moment immer da sein, würde stark genug sein, würde aufmerksam genug sein. Auch er wird versagen. Doch ein einziger hat das Leben hier auf der Erde gelebt und nie versagt. Kein einziges Mal versagt. Keinen einzigen Augenblick lang versagt. Noch nicht einmal in einem einzigen Gedanken versagt. Gegen den größten Gegner der gesamten Menschheit, den Satan selbst. Dieser einzige war und ist Jesus Christus. Jesus Christus. Er ist der Schatz selbst und die Burg zugleich. Er ist derjenige, der gesiegt hat, der Sicherheit gibt, der Leben gibt. Und so sehen wir heute Morgen im Kolosserbrief einmal mehr, dass Christus in jeder Hinsicht vollkommen Gott ist, dass wir in Christus sind und aufgrund dieser zwei Wahrheiten wir nichts anderes brauchen als Christus allein. Er ist unser Schatz und er ist der, der uns Sicherheit gibt. Und wir müssen Acht haben, wie wir die letzten Predigten gesehen haben, dass wir nicht beraubt werden. Lasst uns in unseren Text hineinschauen. Wir sind in Kolosser 2 und haben letzte Woche Vers 8 angeschaut. Heute machen wir weiter mit den Versen 9 und 10. Und ich möchte euch den Gedankengang ab Kapitel 1, Vers 27 in Erinnerung rufen. Wir lesen Kolosser 1, 27 und beschäftigen uns mit den Versen 10, 9 und 10 in Kapitel 2 heute Morgen. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Diese letzten Verse haben wir uns in den letzten Predigten langsam erarbeitet. Und wir haben jetzt zwei Sonntage lang schon festgestellt, dass es eine echte Gefahr ist, Christus runter zu reduzieren, nicht wegzustreichen, sondern als Gläubiger und Untergläubigen Christus zu reduzieren von dem, was er tatsächlich ist. Diese Gefahr ist so groß, dass Paulus in Vers 29 sagt, er arbeitet bis zur größten Erschöpfung, er ringt wie ein Kämpfer, wie ein Gladiator, darum, dass die Kolosser verstehen, wie herrlich Christus ist. Und in diesen Versen 8, 9 und 10 kommt er zu seinem Höhepunkt, zu seiner Verteidigung davon, dass Jesus Christus herrlich ist, erhaben ist und über allem steht und wir nichts außer ihm brauchen. Alex hatte uns in Kolosser 2 aufgezeigt, Versen 4 bis 8, dass wir uns nicht verführen lassen dürfen, dass diese Verführung real ist. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass wir uns nicht berauben lassen. Wir sollen uns nicht berauben lassen. Ich weiß, viele von euch waren unterwegs. Ich kann euch nur ans Herz legen, hört die Predigt nach. Sie ist essentiell für die heutige. Aber ich habe leider nicht nochmal 70 Minuten, um sie zu wiederholen. Deshalb ganz kurz. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was eigentlich auf dem Spiel steht. Auf dem Spiel steht deine Verherrlichung Jesu. Du verherrlichst Jesus nicht. Das ist fatal. Auf dem Spiel steht, dass du keine Freude mehr im Leben hast. In Kolosser 2,2 sagt er, er möchte, dass ihre Herzen ermutigt sind. In Kolosser 2,13 möchte er, dass sie Freude haben über ihre Sündenvergebung. In Kolosser 2,3, dass ihre Herzen zusammengeschweißt sind. All das steht auf dem Spiel, wenn Christus dir beraubt wird, seine Herrlichkeit reduziert wird. Was steht noch auf dem Spiel? Seine Verherrlichung, deine Freude und dein ewiger Lohn. Dein ewiger Lohn steht auf dem Spiel, wenn du, wie wir gerade in der Einleitung gehört haben, dir Zisternen baust und nicht zur Quelle gehst. Nachdem wir uns angeschaut haben, was auf dem Spiel steht, haben wir uns angeguckt, was die Taktik der Diebe ist. Diese Diebe sind Menschen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, sie kommen aus eurer Mitte heraus. Natürlich auch von außen. Es sind Leute, die mehr Freiheit einräumen wollen, als Christus gewährt, oder mehr Gesetzlichkeit aufrichten wollen, als das Gesetz Christi. Bei den Kolossern ging es noch zu mehr Wissen. Und wir kommen im Kapitel 2 zu all diesen Aspekten und ihr könnt spoilern und schon mal vorlesen. Ist nicht verboten. Die Taktik der Diebe ist, dass es eine leere, betrügerische Weisheit ist, sagt Vers 8. Es ist ein leerer Betrug. Es sieht nach außen wundervoll aus, aber es ist hohl. Es hat keinen Inhalt, es hat keine Kraft. Warum? Weil es von Überlieferungen der Menschen kommt und gemäß den Grundsätzen der Welt ist. Hinter diesen Grundsätzen der Welt, wir haben sie auch Zeitgeist genannt, stehen die Dämonen mit Luzifer persönlich. Sie stehen hinter der Weltanschauung, die uns heute umgibt. Und sie ist leer. Wie sieht die Taktik zweitens aus? Es gibt immer für alles eine Erklärung. Wir haben uns die Enkelkind Masche angeguckt und Oma Ilse letzte Woche kennengelernt. Und genauso klassisch wie der Enkeltrick Betrug ist die Masche des Widersachers nur heute. Nur heute ist es so schlimm. Nur heute brauchst du einen Experten. Damals hat man das natürlich geschafft. Damals war Christus vielleicht genug, aber heute ist es zu viel. Die nur heute Masche, sie überredet dich, dass die Komplexität deiner Herausforderung im Alltag zu groß ist für Jesus allein. Immer noch sehr effektiv. Neben der nur heute Masche gibt es auch noch die kreative Umschreibungsbetrugsmasche. Die kreative Umschreibung, sie ist jedem von uns angeboren. Wir können das so gut. Diese kreative Umschreibungsmasche, sie macht aus Sünden Tugenden in unserem Denken, in unserem Kopf. Habsucht wird als weise Voraussicht etikettiert. Gier wird Geschäftstüchtigkeit genannt. Oder Sparen für die schweren Zeiten. Wenn Menschen sich über das Unglück eines anderen freuen, dann tun sie so, als wünschten sie, dass das irgendwie, diese Schadenfreude, dem anderen zum Guten gereichen würde. Oder wenn der eine über den anderen lästert, übel über den Nächsten redet, dann ist es doch nur, um die Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, die ich habe über meinen Nächsten. Die kreative Umschreibungsbetrugsmasche kennt jeder von euch. All das sind Taktiken der Diebe. Die dritte Taktik, die wir uns angeschaut haben, ist, den Krieg umzubenennen. Den Krieg umbenennen ist eine Taktik, die funktioniert. Epheser 6 sagt, wir sind im Krieg, zieh die Waffenrüstung an. Lass uns das umbenennen und wir sagen einfach, der Zeitgeist. Wir sind Kinder unserer Zeit. Es ist einfach, wie es ist und jeder hat so seine Schwächen. Auf einmal braucht niemand mehr eine Waffenrüstung und wir können alle so weiterleben wie bisher. Und als viertes haben wir uns die Taktik angeguckt, dass Hochglanz nach außen das Wichtigste ist. Hauptsache nach außen sieht alles gut aus. Und dieser selbstgemachte Gottesdienst, wir kommen später in Kolosser 2 noch dazu, er ist sogar anstrengend. Er ist sogar aufopfernd. Paulus beschreibt Askese. Aber ohne Christus wird er in Ewigkeit auf null reduziert. Und ohne Christus wird er heute dir keine Freude schenken. Ohne Christus ist die ganze Gesetzlichkeit hinüber. Und ihr Lieben, wir pendeln immer hin und her zwischen der Freiheit in Christus, sie zur Sünde zu missbrauchen, und der Gesetzlichkeit in Christus und die Gnade zu minimieren. Und jeder einzelne von euch kommt in seiner Geschichte, wie er aufgewachsen ist, aus einem der beiden Extreme. Und trotzdem pendeln wir die ganze Zeit. Also hatten wir uns letzte Woche angeschaut, dass wir uns nicht betrügen lassen dürfen. Und kommen heute zu dem, wie Paulus den Schutz beschreibt. Der Schutz, unsere Burg, ist Christus selbst. Er ist unser Schatz und unser Schutz. Und deshalb schauen wir uns drei Elemente an, wie wir uns schützen. Erstens musst du die Erhabenheit Christi kennen. Zweitens in der Fülle Christi leben. Und drittens alles an der Herrschaft Christi prüfen. Beginnen wir mit unserem ersten Punkt aus Kolosser 2, Vers 9. Du musst die Erhabenheit Christi kennen. Paulus beginnt in Vers 9. Ich lese nochmal ab Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das Argument, was Paulus hier bringt, ist, es gibt leere Philosophien, die sind beschrieben von Überlieferung der Menschen und gemäß den Grundsätzen der Welt und sie sind gegenübergestellt Christus. Seht ihr das? Nicht Christus gemäß. Und in Vers 9 liefert er den Beweis. Denn in Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles andere ist ohne Gott. Und in Christus ist alles von Gott. Das ist der Kontrast. Stell dir vor, du willst irgendetwas überprüfen. Was musst du kennen, um eine falsche Kopie zu erkennen? Du musst das Original kennen. Wenn du das Original nicht kennst, bist du völlig aufgeschmissen und wirst alles, was irgendwie gut aussieht, durchwinken. Egal, ob du Kleidung prüfen willst auf dem Istanbuler Markt oder eine Doktorarbeit überprüfen willst. Selbst wenn du prüfen willst, ob es wirklich eine Sachertorte ist. Egal was es ist, du musst das Original kennen. Und das ist, was Paulus sagt, schau auf das Original, auf Jesus Christus. Das ist die Zusammenfassung, die ganzen Verse aus Kapitel 1, die Erhabenheit Christi, die Paulus schon aufgezeigt hat, nochmal zum Höhepunkt bringt. Wir haben schon gesehen, dass in Christus in Vers 3 alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wir haben gesehen in Kolosser 1, 19, dass es der ganzen Fülle gefiel, in Christus zu wohnen. Wir haben in Kolosser 1, 15 gesehen, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Dieser eine Satz, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, zeigt uns vier Wahrheiten, die wir uns hier anschauen möchten. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, zeigt uns erstens, dass Christus unveränderlich vollkommen Gott ist. Der Vers, er beginnt mit den Worten, in ihm wohnt. Das haben wir in Kolosser 1, 19 schon gesehen. In ihm wohnt. Und zur Erinnerung, es ist ein dauerhaftes Wohnen. Es ist nicht eine Ferienwohnung. Er wohnt da, Gott wohnt in Christus, alle Fülle Gottes, dauerhaft. Mit dieser Aussage spielt Paulus an die Begriffe des Alten Testaments an, wo Gott gesagt hat, ich will bei euch unter den Menschen wohnen. Und wo wohnte Gott unter den Menschen im Alten Testament? In der Stiftshütte und dann im Tempel. Ein Beispiel davon ist 5. Mose 16. In Versen 2 bis 11 sehen wir dreimal, wie Gott betont, dass er sich einen Ort erwählt, an dem er wohnen will unter den Menschen. Sie sollen das Passa dort opfern, 2. Mose 16, 2, den der Herr, den Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. In Vers 6 nochmal, das ist der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten. Und in Vers 11 ein drittes Mal, du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Gott wohnte im Tempel. Und wo wohnt er heute? Der Wohnort Gottes ist nicht mehr ein Tempel, sondern der Wohnort Gottes ist nun Jesus Christus. Da wohnt er dauerhaft, in seiner ganzen Fülle. Und seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er uns einen Tröster gegeben, den Heiligen Geist. Und so beschreibt uns das Neue Testament auf vielerlei Weise, dass Christus in uns wohnt, dass wir in ihm sind, dass sein Geist uns versiegelt hat und dass wir mit Christus nicht nur alle Fülle der Gottheit haben, sondern auch alle Segnungen Gottes. Erinnert ihr euch an Epheser 1, Vers 3? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Der Segen kommt in Christus. Erstens sehen wir also in diesem Vers 9, in diesem ersten Teil, dass Christus unveränderlich und vollkommen Gott ist. Zweitens sehen wir, dass Christus in jedem Aspekt und Wesenszug vollkommen Gott ist. In jedem Aspekt und Wesenszug. Denn Vers 9 sagt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Nicht nur dauerhaft, sondern die ganze Fülle. Kein einziger Teil seines Charakters, seines Wesenszuges Gottes ist nicht auch in Christus zu finden. Vollumfänglich die ganze Fülle in Christus. Es fehlt nichts. In Kolosser 1,19 haben wir schon gelesen, dass das Gottes Vorsatz war. Und dass in diesem Vorsatz es dazu führte, dass Christus den höchsten aller Namen bekommen hat. Die Eigenschaften Gottes in Christus. Wir können so häufig vergessen, dass wir den Vater nicht sehen können, dass aber Jesus Mensch geworden ist, damit wir ihn erkennen. Erinnert ihr euch an Matthäus 11, 27? Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Wir brauchen Christus und er und der Vater, sie sind eins. Die ganze Fülle wohnt in Christus. Was heißt das praktisch? Wie toll ist Jesus nun wirklich? Es gäbe so viel dazu zu sagen, ich werde euch ein wenig überfordern mit nur 15 Wahrheiten, die in Christus sind, wie sie in dem Vater sind. Erstens, Christus ist ohne Ursprung und Bedingung. Johannes 1 macht es deutlich, Kolosser 1 macht es deutlich und Hebräer 1 macht es deutlich. Er war von Ewigkeit her. Zweitens, Christus genügt sich selbst. Christus ist ewig. Er braucht niemand anderen. In Offenbarung 1,17 sagt er von sich, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus, er ist drittens unendlich. Er ist viertens unveränderlich. Gott kann sich nicht zum Besseren verändern und Christus kann sich auch nicht zum Besseren verändern. Christus ist allwissend. Christus hat alle Weisheit, die in Gott ist, auch in ihm. Er selbst hat die Welt erschaffen. Gott hat durch Christus geschaffen. Er selbst hat die Rettung vollbracht. Gehen wir weiter. Christus, er hat die ganze Allmacht Gottes in sich. Die Allmacht Gottes, die sich zeigt, dass er Wasser in Wein verwandelt. Die Allmacht Gottes, die sich zeigt, dass er auf dem Wasser gehen kann. Die Allmacht Gottes, die sich darin zeigt, dass er den Jüngern sagt in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erden. Die ganze Macht Gottes in Christus. Christus hat außerdem göttliche Erhabenheit. Kolosser 1,18 sagte uns, er ist der Erste über allen. Christus hat die gleiche Allgegenwart wie der Vater und der Geist. Jesus, er verließ die Erde, doch er sandte seinen Heiligen Geist und er lebt nun in uns. Christus, er verkörpert die Treue Gottes. In 2. Timotheus 2, Vers 13 schreibt Paulus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Christus, er hat die Güte Gottes. Die Güte Gottes, die sich zeigt, dass Gott seine Gnade an uns erweist in Christus. Epheser 2, 7. Christus hat nicht nur die Güte Gottes, er hat auch die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die sich darin zeigt, in 1. Johannes 1, 9, dass er barmherzig ist. Entschuldigung, dass er Sünden vergibt, wo wir sie bekennen. Die Gerechtigkeit Gottes. Weiter, bei 11. sind wir, hat Christus die Barmherzigkeit Gottes. Er selbst ist der barmherzige Samariter, niemand anders. In dem Gleichnis. Christus ist der Barmherzige. Er ist die Gnade Gottes. 12. In Johannes 1 lesen wir in Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Christus ist die Liebe Gottes. In Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Christus, er hat die Heiligkeit Gottes. In 1. Petrus 1, 16 könnt ihr das nachlesen. Christus hat die Souveränität Gottes. Er in Offenbarung 5, Vers 6, er als Lamm nimmt das Erbe und die Herrschaft der Welt an sich aus der Hand des Vaters. Nur 15 erschlagende Beispiele. Es gibt noch so viel mehr, denn der Text sagt, alle Fülle. Suchst du eine Eigenschaft Gottes, du findest sie in Jesus. Gottes Fülle war in niemand anderem als nur in Jesus Christus. Hört ihr? Deshalb ist er so herrlich. Gottes Fülle war nicht in Mohammed. Gottes Fülle war auch nicht in Buddha. Gottes Fülle, sie war in keinem einzigen der Päpste. Gottes Fülle ist auch nicht in einem deiner Pastoren. Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Weil sie alle versagten. Sie versagen vielmals in ihrem Alltag, in ihrem Leben, aber vor allem versagten sie in der Hauptsache. In unserer größten Not versagten sie. Sie versagten, indem sie starben und den Tod nicht besiegten. Unser größter Feind. Sie alle starben. Tod. T-O-D. Versagt. Bis auf einen, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnte, der starb und den Tod besiegte in seiner Auferstehung. Er, der Geber des Lebens, er, der Schöpfer der Welt, er, der sich hingab, um aufzuerstehen und um zu regieren. Lass dich nicht betrügen und baue in dem wichtigsten Element, wo du Schutz brauchst, auf jemanden, der versagt. In Christus ist die ganze Gottheit sichtbar geworden. Gott, der Unsichtbare, hat sich sichtbar gemacht in allen seinen Eigenschaften, in seinem Sohn. Und deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 4, dass Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Die Herrlichkeit Gottes findest du wo? Im Angesicht Jesu. Du schaust auf ihn und du siehst den Vater. Und genau das lesen wir in Hebräer 1. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Ausdruck seines Wesens.
Alles andere, ihr Lieben, ist leerer Betrug.
Hier in Vers 9 haben wir gesehen, dass Christus unveränderlich und vollkommen Gott ist. Wir haben jetzt gesehen, dass er in jedem Aspekt und Wesenszug vollkommen Gott ist. Und wir sehen drittens, dass Christus dir nahe ist. Christus ist dir nahe. Vers 9 geht weiter mit dem Wort, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Leibhaftig. Er wurde wie wir, um uns zu Gott zu bringen. Er ist uns nahe gekommen. Weihnachten ist ein paar Tage her. Er ist nicht nur dauerhaft Gott, er ist nicht nur vollkommen Gott, sondern er hat auch den Himmel abgelegt, um Mensch zu werden, um dir nahe zu sein. In deinem Alltag. Darum kämpft Paulus. Dass die Kolosser meinen, im Alltag brauchen sie irgendjemand anderen. Und er sagt, nein, Gott, vollkommen Gott, wird Mensch, um bei dir zu sein. Und um uns zu erlösen. Die leeren Betrüger, sie bauen auf menschliche Weisheit. Wir haben Gottes Weisheit. Philosophien, sie gründen sich auf irgendwelche kosmischen Mächte, Luzifer und seine Engel, weit entfernte Wesen, aber wir haben Christus, Gott selbst, der Mensch wurde, um als vollkommener Priester für uns einzutreten. Christus ist dir nahe. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Er ist Mensch geworden. Und letztens, viertens, zeigt uns dieser erste Teil von Vers 9, dass es Christus allein ist, in dem die Fülle Gottes wohnt. Er hat niemanden sonst als Christus allein. Und das macht Paulus deutlich, indem er diese zwei kleinen Worte an den Anfang stellt. Denn in ihm, und es ist ein sprachliches Mittel im Griechischen, um hervorzuheben, dass es eben der ist und kein anderer, in dem die Fülle Gottes wohnt und der leibhaftig unter uns ist. In Christus allein und niemand anderem finden wir diesen Schutz und diesen Schatz für unser Leben. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Die Suche hat ein Ende und du findest auch niemand anderen. Wen sonst solltest du auch suchen, wenn du jenen gefunden hast, der den direkten Draht zum Vater hat, der selbst Gott ist? Wozu noch eine Wahrsagerin? Wozu noch eine Kartenleserin? Wozu einen Guru? Wozu den Papst? Wofür Maria? Wozu einen Christfluencer? Du bist Jesu Kind und seine Türen stehen dir offen.
Er ist dir nahe.
Die Folgen davon sind unfassbar. Ihr Lieben, wir müssen das Original kennen. Wenn uns das nicht klar ist, wer das Original ist, wer Jesus Christus ist, dann ist alles Prüfen sinnlos. Dann wird alles durchgewunken, alles genommen, alles ist okay. Wenn du das Original Jesus Christus anschaust, wirst du merken, da kommt ganz, 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 ganz lange nichts, was ihm auch nur annähernd das Wasser reichen könnte. Wir brauchen niemand anders als den Gottmenschen Jesus Christus. Und die Aufgabe von jedem von euch, die Aufgabe von jedem Pastor und Prediger ist allein die, dass wir die Botschaft Christi hören, dass wir dann auf Christus reagieren und dass dann die Beziehung zu Christus und dir wiederhergestellt wird. Das ist unsere Aufgabe. Nicht wir sind in irgendeiner Weise die Lösung, sondern Christus. Und deshalb müssen wir wachsen in seiner Erkenntnis. Dafür ringt und arbeitet Paulus. Erinnert ihr euch? In Kolosser 1, 29 und 2, Vers 1. Dafür, dass jeder einzelne Mensch, Kolosser 1, 28, zur vollkommenen Reife in Christus Jesus kommt. Zur vollkommenen Reife in Charakter, in Lehre und in Taten. Das war die Predigt davon. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und dabei müssen wir bleiben. Wir haben uns angeschaut, dass wir die Wahrheit, die Erhabenheit, Entschuldigung, Christi kennen müssen. Wie sieht das Leben in dieser Fülle Christi aus? Schauen wir uns unseren zweiten Punkt heute Morgen an. Lebe in der Fülle Christi. Vers 10 geht weiter, nachdem Paulus erneut festgemacht hat, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, sagt er in Vers 10, haltet euch fest, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Könnt ihr das begreifen? Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Mit Christus verbunden in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Und ihr benötigt nichts anderes mehr. Er ist derjenige. Die meisten Gläubigen beschreiben ihre Beziehung oder ihren Glauben mit einer Beziehung zu Jesus. Im Gegensatz zu einfach nur einer Religion, einfach nur einer Tradition, einfach nur gewissen Regeln, die wir einhalten. Wir haben eine Beziehung zu Jesus. Wie sieht die aus? Wie beschreibt die Bibel das? Die Bibel beschreibt es, dass du eine Einheit bist mit Jesus Christus. Eine Einheit mit Jesus Christus. Und sie benutzt die Worte mit ihm, in ihm. Und nur einige wenige im Kolosserbrief zu nennen, können wir sehen in Kolosser 2, Vers 12, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Mit begraben und mit auferweckt. Ist dir das klar? Was ist in Kolosser 2, Vers 10 die Zeitform? Und ihr seid zur Fülle gebracht. Das ist nicht ausstehend. Das steht fest. Mit ihm begraben, mit auferweckt, Vers 12, Kolosser 2, 13 lesen wir, wir sind mit ihm lebendig gemacht. Kolosser 3, Vers 3, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So wie Christus heute noch nicht sichtbar ist, so ist unser Leben, dass wir in Herrlichkeit bei ihm sein werden, nur dort verborgen, aber es ist real. Es steht fest. Und in Kolosser 3, Vers 4 werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Endlich im Himmel. Endlich keine Sünde mehr. Und es gäbe noch so viel weitere Verse. Wenn du ihn erkennst, dann musst du jetzt in ihm leben, in seiner Fülle und dir vor Augen halten, dass diese Wahrheiten Realität sind. Das ist kein hohles Versprechen, kein leerer Betrug, sondern er ist vollbracht worden am Kreuz. So beschreibt die Schrift unsere Beziehung mit ihm. Auf übernatürliche Art und Weise ist jeder Gläubige an Christus eins gemacht mit ihm, sodass sein Tod unser Tod ist, seine Beerdigung unsere Beerdigung war, sein neues Leben unser neues Leben ist, sein Leben im Himmel unser Leben im Himmel ist und seine herrliche Rückkehr uns in die Herrlichkeit nehmen wird. Wir sind eins gemacht mit Christus. So wie ein Mann und eine Frau eins werden. Diese Illustration, sie verwendet Paulus in 1. Korinther 6, Vers 17. Dort sagt er, denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Unfassbar herrlich. Und dieses Leben, es sieht so aus, dass wir nach oben schauen und auf Christus schauen. Den ganzen Tag lang, unseren ganzen Alltag lang. Nach oben schauen und auf Christus schauen. So einfach ist das christliche Leben. Genauso einfach, wie deine Bekehrung war. Kolosser 2, Vers 6. Wie du angefangen hast, so sollst du weiterlaufen. Es wird nicht komplizierter, das ist die große Irrlehre. Kolosser 3, Vers 1 zeigt uns genau das. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so suche das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. So einfach. Trachtet nach dem, was droben ist. Trefft eure Entscheidungen entsprechend den Dingen, die in Ewigkeit zählen und die Christus entsprechen. Es ist so einfach. Kolosser 3, die Zeit reicht nicht, es komplett zu lesen, gibt noch viele weitere Hinweise, wie das praktisch aussieht, nach droben zu schauen und nicht auf das, was hier auf Erden ist. In Vers 17 endet Paulus diesen Abschnitt mit den Worten, was immer ihr tut in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wie können wir im Namen handeln? Tut alles im Namen des Herrn. Wir tun das, was der Name, in dem wir handeln, besagt. Wir tun es auf die Art und Weise. Wir tun es mit den gleichen Zielen und mit den Mitteln, die der gibt, in dessen Namen wir arbeiten oder schreiben. Im Namen Jesu heißt, in den alltäglichen Situationen darüber nachzudenken, dass Jesus genau das tun würde, was ich jetzt tue. heißt, darüber nachzudenken, dass Jesus genau das tun würde, was ich jetzt tue. Paulus, er beschreibt nicht irgendwelche hochkomplexen Momente, die überhaupt nicht eintreffen morgen früh, sondern er schreibt von deinem Alltag. Er schreibt von den Momenten, die dich begleiten, in denen du lebst. Der Beruf, in dem du arbeitest. Du übst ihn aus, als würde Christus ihn ausüben. Du übst ihn aus mit dem Blick nach oben. Dein Lohn wartet noch auf dich. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Lass mich euch noch ein Beispiel aus der Arbeitswelt geben. Die Welt, sie spricht in Bezug auf Arbeit ganz viel von Ansprüchen. Vor allem wir Deutschen. Wir haben so viele Ansprüche. Wir haben natürlich in unserer Gemeinde, wichtig, Anspruch auf Elternzeit. Wir haben natürlich Anspruch auf Urlaubstage, Anspruch auf Gehaltserhöhungen. Und all das können wir im Zweifel mit Arbeitsverweigerung durchsetzen. Wir nennen das Streiken. Hört sich logisch an, oder? Erinnert ihr euch an die Taktik? Für alles eine Erklärung. Ist alles logisch. Nun, die Bibel hat dazu Folgendes zu sagen. Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Spricht er gerade von deinem Job? Ja, dein Job. Du dienst Christus dem Herrn. Und er wird dir den Lohn geben. Und nicht nur gerecht. Gott belohnt nie gerecht bei seinen Kindern. Schaut mal in die Bibel hinein, wie Gott seine Kinder belohnt. Wie? Über die Maßen. Überschwänglich. So viele Fische, dass das Boot untergeht. Das ist Gott. Was musst du wissen? Du schaust nach oben. Für ihn arbeite ich und da ist mein Lohn und so arbeite ich. Nicht der Lehrer guckt oder guckt nicht. Das ist die Entscheidung, ob ich spicke oder nicht. Sondern Gott sieht. Meine Challenge für euch ist, dass wenn du ab morgen anfängst, so zu arbeiten, du ganz schnell merken wirst, dass du Christus brauchst. Auf einmal funktioniert die Gesetzlichkeit nicht mehr. Auf einmal funktioniert die Selbstgerechtigkeit nicht mehr. Ich bin sowieso der fleißigste Arbeiter im Büro. Das funktioniert nicht mehr, wenn das der Maßstab ist. Also wo rennst du hin? Zu Kolosser 2, der den Schuldschein genommen hat, ihn ans Kreuz genagelt hat und ihn bezahlt hat. Aber er hat mich erlöst. Auf einmal brauchen wir die Gnade. Auf einmal brauchen wir den Heiligen Geist. Auf einmal brauchen wir Christus. Und dann werdet ihr merken, ihr Lieben, er genügt. Er genügt. Das ist, worum Paulus kämpft. Christus genügt im Alltag. Und als allerletztes sehen wir in unserem dritten Punkt, du musst Christus kennen und seine Erhabenheit. Du musst in der Fülle Christi leben. Und du musst dann einfach prüfen, ob Jesus der Herr ist. So sieht der Schutz aus. Wenn du das Original kennst und die Fälschung entlarven willst, prüfe, ob Christus der Herr ist. Denn zusammengefasst können wir sagen, unsere Weltanschauung im Gegensatz zu der Weltanschauung der Welt lautet, Jesus Christus ist mein Herr. Das ist unsere Weltanschauung. Kolosser 3,1 haben wir gerade gelesen. Wir haben in Kolosser 2,8 gelesen, alles Betrug, was ist das Prüfkriterium und nicht Christus gemäß. Er ist der Herr. Letzten Sonntag haben wir uns ein wenig mit einem Beispiel aus dem Hedonismus beschäftigt. Der Hedonismus, der darauf abzielt, Lust und Freude zu erhöhen und Schmerzen zu vermeiden. Wir haben das ganze Dilemma einmal aufgezeigt, wie dieses Gedankengut, diese leere Philosophie so weit geführt wird, dass unsere Welt heute zu einer Befürwortung von einvernehmlicher Pädophilie kommt. Wer fehlte in dieser Kette? Was war das Problem? Ganz oben fehlte Gott. Ganz oben fehlte Jesus. Ist Genuss richtig? Ja, von Gott. Ja, in seiner Absicht. Ja, in seinen Grenzen. Aber wenn wir oben Gott oder Jesus rausnehmen, dann ist das Desaster vorprogrammiert. Und deshalb kannst du alles daran prüfen, ob Christus Herr ist. Ob Christus Herr ist. Denn er muss Herr sein. In Kolosser 2,6, den Text, den wir so oft jetzt zitiert haben. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Es ist nicht Jesus nur dein Retter. Es ist nicht Jesus, der nur für dich gestorben ist. Es ist Jesus, der dich erkauft hat. Du bist jetzt sein und er sagt, was zu tun ist. Und so können wir Christus als Herrn alles prüfen. Und diese Prüfung, ihr Lieben, ist notwendig. Große Bibelschulen in unserem Land veröffentlichen folgende Zeilen. Eine ist es natürlich in diesem Fall. Ein Seelsorgelehrbuch wird wärmstens empfohlen, das Folgendes schreibt. Die Frage, ob nur die Bibel Antworten für die Seelsorge hat, ist in unserer Zeit abgeschlossen. Wir wissen, dass die Bibel und die Psychologie wie zwei Partner sind, die beide einen wichtigen Beitrag leisten. Prüfkriterium: Ist Christus Herr? Bei dieser Aussage? Nein, er ist nicht mehr Herr, sondern er hat jemanden neben sich. Ebenbürtig die Beobachtung der Menschen. Er ist nicht mehr Herr. Es funktioniert immer, ihr Lieben. Prüft, ob Christus der Herr ist. Ist er noch Teil der Gleichung oder wurde er schon rausgekürzt? Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Es ist eine echte Gefahr, dass du zur Raubtrophäe wirst, anstatt den Kampfpreis zu erlangen. Christus, merkt euch das, er ist nie abgelehnt. Christus, er ist nur kleiner gemacht. Er wird mit erwähnt, er ist wichtig. Ich meine hier in diesem Zitat, er ist auf der gleichen Ebene immerhin. Aber er wird klein geredet. Die Kraft und die Ehre, sie wird aufgeteilt zwischen ihm und den Menschen. Paulus beschreibt all das als leeren Betrug. Und lasst mich euch zum Abschluss erinnern. Christus selbst sieht sich selbst als genugsam. Christus selbst in seinem Leben sieht sich selbst als vollkommen genügsam. In Lukas 4 lesen wir folgende Worte von ihm. In Vers 18. Er ist in der Synagoge und liest die Schrift. Der Geist des Herrn ist auf mir,
weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener und setzte sich hin vor alle Augen in der Synagoge, die auf ihn gerichtet waren. Er fing an und sagte ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was ist erfüllt? Arme frohe Botschaft verkünden, zerbrochene Herzen heilen, Gefangenen Befreiung geben, Blinde sehend machen, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Heute ist diese Schrift erfüllt. Jesus sagt, er liefert. Jesus sagt, er liefert immer. Jesus sagt von sich selbst, ich versage nie. Bist du genauso überrascht wie die Leute in der Synagoge? Erinner dich doch, dass er der Frau am Brunnen in Johannes 4 sagt: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer da ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Es ist zu einfach, richtig? Es ist zu einfach. Jesus glauben, zu ihm gehen und frisches Wasser finden, ist zu einfach. Es ist genauso zu einfach, wie einfach auf diese eherne Schlange zu blicken und zu denken, sie löst Gift auf. Ja, Glaube ist zu einfach. Und genau darin liegt der Betrug. Es verkomplizieren, Dinge hinzunehmen. Jesus selbst behauptet von sich, er gibt das Wasser und du wirst nimmermehr dürsten. Gehst du jeden Tag zu dieser frischen Quelle Christus? Christus, der in dir lebt, in jeder Lebenslage. Erinnerst du dich an die unangenehmste Begebenheit der letzten Woche? Was ging dir noch Stunden später oder Tage später durch den Kopf? Was hat dich nicht ruhig gelassen? Sag mir, was hast du gemacht? Wo bist du in Gedanken hingegangen? In Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig. Er ist unsere Antwort. Er ist deine Antwort, wenn du in tiefstem Nebel steckst. Er ist deine Antwort, wenn du ihn nicht siehst. Er ist deine Antwort, egal wo wir stehen. Wir rufen Christus um Hilfe und wir rufen Christi Gemeinde um Hilfe, die uns Christus wieder zeigt. Und wir bitten unseren Nächsten: Erinnere mich an Christus. Und das ist die Folge, dass wir in dieser Allgenugsamkeit Christi leben werden. Er ist unsere Antwort. Und jede Philosophie dieser Welt, alles, was uns vorgegaukelt wird, können wir prüfen daran, ob Christus noch Teil der Gleichung ist, ob er der Herr ist, alleine in der Gleichung oben steht. Und so schützen wir uns, indem wir ihn immer mehr kennenlernen, Dafür arbeitet und ringt Paulus, indem wir in dieser Fülle Christi leben, die Kraft seines Heiligen Geistes nutzen, Freude haben, zusammengeschweißte Herzen und einen riesigen Lohn im Himmel und daran prüfen, ob Christus Herr ist. Wie Kolosser 3,1, wir schauen nach oben, wir schauen auf Christus. Wir sind in Christus. Und diese Lehre, sie wird hart angegriffen. Seine Vorrangstellung, seine Erhabenheit, sie wird hart angegriffen. Sie steht unter Beschuss, weil diese Wahrheit die Gläubigen stärkt, weil diese Wahrheit die Herzen ermutigt, weil diese Wahrheit zu einer Einheit führt, die nicht zu brechen ist. Deshalb wird diese Wahrheit so hart angegriffen, dass Christus alles ist und genügt. Denn wenn der Widersacher es hinbekommt, dass du daran zweifelst, hat er alles, was er will. Du bist gelähmt. Deshalb lasst uns an Christus klammern. Steht bitte auf, wir wollen zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und loben dich, weil du uns, die wir tot waren, in unseren Sünden lebendig gemacht hast. Als du auferstanden bist, gilt nun dein Leben auch uns. Du, Herr, hast uns alle unsere Sünden vergeben. Du hast die Schuldschrift, die gegen uns stand, ausgelöscht. Du hast sie ans Kreuz geheftet. Du hast die mächtigsten Gewalten entwaffnet. Der Satan, sein Tod, er hat nichts mehr, er hat eine Macht über uns aufgrund deines Todes am Kreuz. Und nichts anderes brauchen wir für das Leben in Gottseligkeit, für das Zeugnis in dieser Welt, für das Arbeiten in Exzellenz, wie für dich, für das Dienen, für das Lieben, für unsere Beziehungen, die schönsten wie die schwersten, als nach oben zu schauen und auf dich zu schauen. Und so beten wir, Herr, dass wir die Ewigkeit vor Augen tragen und nicht das Hier und Jetzt. Und dass wir nicht beraubt werden, indem wir der Lüge glauben, dass Christus reduziert würde und nicht genügt. Und so beten wir, Herr, dass du Gnade gibst und viel Freude wir erleben dürfen, indem dass wir erleben, dass du genügst, dass du unseren Durst stillst in und bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen, Herr. Amen.